بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقن بتمنا من الله زيقن من هاي المبامهات شكايت من البروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إش بتصويق رسس كاين قوت يبدو أصع الله. إش بتصويق رس محمد الله سدينا ونزان جزان تأست. بيباخن إن شاء الله ترى هويته فايته im zweiten Band von Sunan Abi Dawud, im Kapitel 204, Unterkapitel von As-Sala 204, im Hadith 1052. Im letzten Kapitel, Kapitel 203, ging es um die Vorzüglichkeit des Freitagsgebetes. Dementsprechend passt es, dass Imam Abu Dawud, rahimahullahu ta'ala, diesem Kapitel ein Kapitel folgen lässt über die Sünde, über die Schwere der Sünde, nicht an einem Freitagsgebet teilzunehmen. Deswegen sagte er, rahimahullah ta'ala, babu tashdidi fi tark al-jum'a. Das heißt, es ist eine schlimme Sache, nicht am Freitagsgebet teilzunehmen. Abu al-Ja'd al-Damri, er war ein Gefährte, radiyallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer das Freitagsgebet drei Freitage hintereinander aus Unachtsamkeit versäumt, dessen Herz wird Allah versiegeln. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor schützen und bewahren. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen wir natürlich, wie allseits bekannt, die Pflicht des Freitagsgebetes und die aufgrund anderer Überlieferungen, anderer Beweise für die erwachsenen, männlichen, freien Muslime gilt. Und aus diesem Hadith ergibt sich nicht nur die Pflicht, weil eine der Beweise dafür, dass eine Tat verpflichtend ist, ist, dass dafür natürlich eine Strafe vorgesehen wird, wenn man diese Pflicht verletzt. Und dieser Hadith weist darauf hin, dass das Freitagsgebet zu den Gemeinschaftsgebeten gehört, die verpflichtend sind, in der Gemeinschaft zu beten. Denn die Gemeinschaftsgebete, manche davon sind Sunnah, manche davon sind in der Jama'a, also in der Gemeinschaft, verpflichtend. Sunnah, wie zum Beispiel das Tarawih-Gebet im Ramadan oder das Eid-Gebet oder das Istisqa-Gebet, das Gebet um Regen. Das Freitagsgebet allerdings, darüber gibt es keine Meinungsverschiedenheit unter den Ulama, dass diese für die erwähnten Personen, sofern sie nicht auf Reisen sind oder als Reisende gelten, verpflichtend ist. In diesem Zusammenhang stellt sich in diesem Hadith die Frage. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Tahawunan. Tahawunan heißt aus Unachtsamkeit, aus Leichtsinnigkeit. Leichtsinnigkeit. Und die Leichtsinnigkeit bedeutet, dass man, obwohl man dazu verpflichtet ist, es nicht getan hat, nicht weil man es vergessen hat, sondern eben aus Leichtsinnigkeit. Und in diesem Zusammenhang sei eine wichtige Angelegenheit erwähnt, dass Vergesslichkeit nicht gleich Vergesslichkeit ist oder versehentliche Fehler nicht gleich versehentliche Fehler sind. Was will man damit sagen? Will damit sagen, dass wenn man dir, oder ich mache ein anderes Beispiel, stell dir mal vor, dein Vater würde zu dir sagen, bevor ich nach Hause komme, räum bitte die Garage auf. Und aufgrund, wenn er nach Hause kommt, hast du die Garage nicht aufgeräumt oder das Zimmer nicht aufgeräumt. Warum? Weil du es auf die leichte Schulter genommen hast und dir gesagt hast, ich kann es auch später machen. Irgendwann hast du dann vergessen. Du hast es dir auch nicht aufgeschrieben. Du hast dich einfach nicht darum gekümmert. In diesem Fall würde jeder normale Mensch sagen, trifft ihn eine Schuld. Und das Gleiche wollen wir auch übertragen auf die religiösen Angelegenheiten. Nicht immer, wenn man das vergessen hat. Wie zum Beispiel jemand hat abends sich schlafen gelegt und aufgrund von, weil er lange Fernsehen geschaut hat oder weil er sich lange unterhalten hat oder was auch immer, hat er das Fajr-Gebet verpasst. Ist das das Gleiche wie jemand, der sich früh schlafen gelegt hat, den Wecker gestellt hat und danach den Wecker nicht gehört hat? Insofern, manchmal kann man seinen Anteil oder trägt man seinen Anteil an der Vergesslichkeit oder an der Unachtsamkeit dazu bei. Und das ist natürlich nicht zu entschuldigen, denn ähnlich wie wenn du jemandem sagst, ich mache mit dir einen Termin aus und später sagst, ich habe den Termin leider vergessen. Ja, warum hat er ihn vergessen? Hat er ihn vergessen, weil er durch eine wichtige Sache abgelenkt war? Das kann man entschuldigen. Oder hat er ihn vergessen, weil er sich den Termin nicht aufgeschrieben hat? Und für ihn war der Termin nicht so wichtig. Und so weiter und so fort. Und deswegen, liebe Geschwister, Unachtsamkeit gemeint ist hier, dass man etwas auf die leichte Schulter genommen hat. Man hat nicht dafür genug getan. Man hätte teilnehmen können. Und man verpasst es dann 3 Freitage hintereinander. Gott bewahre. Weil das ist ja schon vorsätzlich. Das ist ja schon absichtlich fast. Wenn man nicht sogar sagt, es ist absichtlich. Man hat es auf die leichte Schulter genommen, na, diesen Freitag kann ich leider nicht. Inshallah gehe ich nächsten Freitag. Wallah, diesen Freitag, ich fühle mich nicht so gut. Nächsten Freitag, ich bin nicht so fit. Alles Ausreden, die nicht der Wirklichkeit entsprechen. 3 hintereinander ist ein so schweres Vergehen, dass man dadurch vom geraden Weg abkommt. Und denn Allah subhanahu wa ta'ala versiegelt sein Herz. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dein Herz versiegelt hat, dann kannst du diesem Menschen den Koran Tag und Nacht vortragen. Er wird sich nicht ermahnen lassen. Gott bewahre. Er wird sich nicht ermahnen lassen. Er wird sich nicht sagen lassen. Und vor allem, sein Herz hat sich verändert, weil er gar nicht mehr der Meinung ist vielleicht, dass es so schlimm war, was er gemacht hat. Im ersten Mal hat er noch eine Reue gespürt und das Gefühl gehabt, dass er etwas Sündhaftes getan hat. Am zweiten Mal nicht mehr oder weniger, beim dritten Mal noch weniger. Und danach hat Allah subhanahu wa ta'ala sein Herz versiegelt. Und Allah hat ihn verflucht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen hat die Wege, durch die der Koran und durch die die Ermahnung ihn beeinflussen kann, abgeschnitten. Gott bewahre. Insofern, diesem, so einen strengen Hadith haben wir nicht in Bezug auf die anderen 5 Pflichtgebete, die täglichen, was darauf hinweist, dass das Freitagsgebet noch wichtiger ist, in der Gemeinschaft zu verrichten. Deswegen sagen die Ulama, dass das Freitagsgebet Pflicht ist, selbst wenn man weit entfernt von der Moschee ist. Solange man in der Stadt ist, in der das Gebet verrichtet wird, muss man daran teilnehmen. Im Gegensatz zum Pflichtgebet, das normale Pflichtgebet, dazu wird der Adhan ausgerufen. Aber der Adhan erreicht nicht jeden. Und deswegen derjenige, der nicht davon erreicht wird, für ihn ist es besser, am Gebet teilzunehmen, aber er ist nicht dazu verpflichtet. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. 205, die Sühneleistung. Die Sühneleistung, wenn man es versäumt hat. Das heißt, wenn man das Freitagsgebet versäumt hat. Aber die Frage ist nun, wenn man sein Gebet versäumt hat, aus welchen Gründen auch immer, gibt es dafür dann eine Art, das wieder gut zu machen oder nicht? 1053. Samura ibn Jundub radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer das Freitagsgebet unentschuldig auslässt, soll einen Dinar spenden. Wenn man keinen hat, dann eben die Hälfte eines Dinar. Diese Überlieferung, auch wenn sie daif ist, fällt sie unter der allgemeinen Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem er gesagt hat, وأتبع السيئة الحسنة تمحها. Lass der schlechten Tat eine gute folgen, dann wird sie sie ausradieren, wegwischen, auslöschen, ausgleichen. Und das Unterlassen des Freitagsgebets ohne Entschuldigung, heißt es ja hier ausdrücklich, ist ein schweres Vergehen. Wie kann man dieses schwere Vergehen entgegnen? Indem man einen Dinar spendet, laut dieser Überlieferung. Und ein Dinar zu spenden, ist keine Kleinigkeit. Yani ein Dinar ist ein Mithqal und 20 Dinar ist die Zakat, der Nisab für die Zakat beim Gold. Das heißt, kann man sich mal ausrechnen, denn die Dinar, wenn wir 20 Dinar, bleiben wir bei Dinar, weil ein Mithqal ist ein Dinar, das ist gleich. Wenn wir einen Dinar haben, 20 davon, sind ungefähr diese 85 Gramm Gold, wie die Mehrheit der Gelehrten sagt. Und wenn man diese 85 teilen würde, 85 Gramm, teilen würde auf 20, kommt man auf 4,25 Gramm. Also ist ein Dinar 4,25 Gramm. Und wenn jetzt der Goldpreis, der in diesen Tagen relativ hoch ist, können wir mal nachschauen, der Goldpreis in Gramm pro Euro, da haben wir zum Beispiel, was haben wir da? Wir haben ja 45,9. Multiplizieren wir 4,25 jetzt mal 45,9. Also das, damit man auch weiß, so ungefähr in welchem Rahmen man sich hier bewegt. Das sind ungefähr 195 Euro. 195 Euro. Also wenn dieser Hadith sahih wäre, würde es bedeuten, wenn man den Jum'ah ohne Grund verpasst hat, dann gleicht man das aus, indem man 195 Euro spendet. Aber wie ich gesagt habe, der Hadith ist nicht sahih. Aber wenn man diese Sünden begangen hat, dann ist das nicht eine Sache, die man gemäß dieser Überlieferung einfach sagt, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah und das war's. Nein, nein, da muss schon mehr her. Da muss schon mehr her. Da muss diese schwere Tat muss ausgeglichen werden durch eine gute Tat. Und das ist keine Kleinigkeit. Wallahu a'lam. Und wer das nicht hat, dann wenigstens die Hälfte eines Dinar. Denn wenn du nicht den ganzen Satz spenden kannst, dann Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von dir dann nicht das Ganze. Dann mach die Hälfte, wenn du die Hälfte kannst. Hauptsache, zeig Allah azza wa jal, dass du diese Sünde bereust, dass du durch diese Spende glaubst, dass diese schlechte Tat, die du gemacht hast, yawm al-qiyamah in deiner Waagschale sein wird. Und wenn sie in deiner Waagschale sein wird, dann musst du sie auch ausgleichen mit einer guten Tat. Wallahu a'lam. 1054. Qudama ibn Wabra berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer das Freitagsgebet ohne Entschuldigung versäumt, soll entweder einen Dirham spenden, einen halben, einen Weizen, einen Sa' Weizen oder einen halben Sa'. Abu Dawud sagte, in der Version von Sa'id ibn Bashir heißt es über Qatada genauso, nur dass man einen Mud oder einen halben Mud spenden soll und er überliefert über Samurah. Diese Überlieferung, ohne darauf näher einzugehen, denn auch sie ist nicht authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, aber wir sehen schon, dass sie inhaltlich wieder das inhaltlich wieder dasselbe aussagt. Und in diesem Zusammenhang, da sie das inhaltlich dasselbe aussagt über den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, stärkt das umso mehr unsere Überzeugung, dass man der schlechten Tat eine gute Tat folgen lassen soll. 206. Für wen das Freitagsgebet Pflicht ist. Nachdem wir also erfahren haben, wie wichtig das Freitagsgebet ist und wie gefährlich es ist, es zu unterlassen, stellt sich die Frage, bin ich überhaupt von dieser Pflicht angesprochen? Denn die allgemeine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer ein Freitagsgebet dreimal hintereinander ohne, aus Leichtsinnigkeit unterlässt, der. War diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist eine allgemeine Aussage, die ist umfassend. Das heißt, sie umfasst eigentlich jeden, den sie erreicht. Aber ist dem so? Das ist die Frage, der wir hier nachgehen möchten. 1050. Aisha radiallahu anha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagte, die Leute kamen sowohl von ihren Häusern in der Nähe von Medina als auch von Al-Awali abwechslungsweise zum Freitagsgebet. Wie es in der Fußnote heißt, Al-Awali ist ein Gebiet östlich von Medina, etwa 3 bis 4 Meilen entfernt. In dieser Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam soll ausgesagt werden oder ist ein Hinweis darauf, dass das Gebet für alle in der Stadt verpflichtend ist. Warum? Weil ja sogar Leute außerhalb der Stadt gekommen sind. Das heißt, sie kamen sowohl außerhalb der Stadt als auch von Al-Awali, Gegend, die natürlich heutzutage als Teil von Medina geworden ist. Aber die Frage ist, weist diese Überlieferung deutlich darauf hin, dass jemand, der sich außerhalb der Stadt befindet, zum nächsten Freitagsgebet gehen muss, ist Pflicht ist? Nein. Das ist, was sie beschreibt, radiallahu anha, ist eine Tatsachenbeschreibung. Und die Sahaba, radiallahu anhum, es ist nichts Besonderes, es ist nichts Unbekanntes über sie, dass sie nicht nur ihre Pflichten erfüllt haben. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2, der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, hält eine Predigt. Wer mag diese Predigt verpassen? Ist doch klar, dass auch Leute kommen werden, die nicht dazu verpflichtet sind. Was für eine Ehre, was für eine Gnade Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie die Möglichkeit hatten, in diese edle Moschee zu gehen und einer Predigt des Gesandten unseres Herrn subhanahu wa ta'ala zu lauschen und die Weisheit aus seinem Munde direkt zu hören und den Koran, diesen Wahi, den er erhalten hat, direkt aus seinem Munde zu hören, radiallahu ta'ala anhum. Was für einen Effekt muss das gehabt haben auf sie und auf ihre Herzen. Deswegen ist nicht verwundernswert, dass sie so geworden sind, wie sie geworden sind. Der Hinweis, dass sie abwechslungsweise zum Freitagsgebet gekommen sind, ist vielleicht sogar ein Hinweis darauf, dass sie, radiallahu ta'ala anhum, eben nicht immer kommen konnten aufgrund der Entfernung, die sie immer zurücklegen mussten. Und Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Allah Tabarak Ta'ala weiß am besten Bescheid. 1056. Abdullah ibn Amr, ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Freitagsgebetsfäden Pflichter den Gebetsruf dazu hört. Auch diese Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam ist umstritten, ist daif. Und Sheikh al-Albani rahimahullah sagte, Mawquf sei sie sahih. Aber später sagte er über diesen Hadith, dass dieser Hadith über den Propheten sahih sei. Wie dem auch sei, derjenige, der zum Freitagsgebet, derjenige, der den Gebetsruf hört, ist zweifellos zum Freitagsgebet verpflichtet. Weil das ist die Ausgangslage. Das ist die Ausgangslage. Denn wir haben ja, wie heißt es, Ausgangslage ist, dass die fünf Gebete Pflicht sind. Das Freitagsgebet erst recht. Und zum Gebetsruf wird gerufen. Und wenn man dem Ruf zum Gebet nicht folgen muss, dann warum wird dann dahin gerufen? Das ist klar. Nur die Frage ist, ob das Freitagsgebet nur für diejenigen Pflicht ist, die zum Gebetsruf, den Gebetsruf hören. Das ist eine andere Thematik. Das steht ja hier nicht geschrieben. Hier steht nur geschrieben, wer den Gebetsruf hört, ist verpflichtet. Das ist zweifellos der Fall. Was mit denen in der Stadt, die den Gebetsruf nicht hören? Die Antwort lautet, auch sie sind verpflichtet. Und Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, überliefert darüber einen Ijma'. Wallahu a'lam. Und was die Leute außerhalb der Stadt angeht, sagen wir, wenn sie ihn hören können, sind sie verpflichtet zu kommen. Ansonsten können sie ihr Freitagsgebet dort verrichten, wo sie sich befinden. Denn sobald drei Leute zusammenkommen, können sie ihr Freitagsgebet verrichten. 207. Das Freitagsgebet an einem regnerischen Tag. Nachdem Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala über die Pflicht des Freitagsgebetes gesprochen hat, stellt sich die Frage, gibt es Menschen, die grundsätzlich dazu verpflichtet sind, allerdings davon ausnahmsweise ausgenommen werden? Das heißt, gibt es auch Entschuldigungsgründe? Und wenn es Entschuldigungsgründe, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja gesagt, dass wenn man ohne Grund, in der einen Überlieferung heißt es, min ghayri udhr, das heißt, wenn man ohne Entschuldigung nicht teilnimmt. Also stellt sich die Frage, was sind denn die Entschuldigungen? Und die erste Entschuldigung, auf die der Imam auch hinweist, ist der Regen. Na, später darf man inshallah Fragen stellen, am Ende des Unterrichts. Man kann seine Frage schon vorbereiten, inshallah, und kann sie ja senden. Also später senden, jetzt nicht. 1057. Der Vater von Abu al-Malih berichtet, dass er am Tag, an dem der Feldzug von Hunain stattfand, regnerisch war. Da ordnete der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinem Gebetsrufer an, auszurufen, dass ein jeder an seinem Standort beten solle. Im achten Jahr nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam fand diese Schlacht bei Hunain vor, zwischen Mekka und Taif. Und der Prophet alaihi salatu wassalam, jetzt wollen wir aber die Überlieferung genauer anschauen. Weil der Gesandte Allahs azza wa jal, sallallahu alaihi wasallam, ist ja auf Reisen. Er ist ja aus Medina. Jetzt, also lebt er in Medina. Das ist ja nach der Auswanderung. Und er kommt jetzt nach Hunain. Aufgrund eines Feldzuges. Was hat das Ganze mit dem Freitagsgebet zu tun? Und das gehört zum Fiqh. Zum richtigen Verständnis des Imam. Rahimahullah ta'ala. Denn wenn der Prophet alaihi salatu wassalam jetzt eine Entschuldigung gibt, weil es aufgrund des Gemeinschaftsgebetes im Regen zu anstrengend ist, oder dass das Gemeinschaftsgebet im Regen zu anstrengend ist, oder wenn der Regen eine Entschuldigung dafür ist, dass man in der Gemeinschaft betet, dann ist es vollkommen gleichgültig, ob das das Freitagsgebet ist oder irgendein anderes Gebet. Von den Muslimen wird nicht verlangt, dass sie im Regen stehen. Und deswegen kann man davon profitieren, denn in manche Moscheen sind auch nicht groß genug. Das heißt, wenn man weiß, dass man bei einem Freitagsgebet im Regen stehen wird, dann ist das, wenn man dann teilnimmt, ist das was Gutes, aber man ist natürlich dazu verpflichtet. Und wir betragen das auf einen anderen Fall, der vielleicht noch schlimmer ist, und zwar starke Kälte. Bei Eiseskälte kann man nicht von den Muslimen verlangen, dass sie in der Eiseskälte draußen beten müssen, wenn es keine Räumlichkeiten für sie gibt. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und er ist Nabiur Rahma, der Prophet der Barmherzigkeit, angeordnet, dass man dann in diesem Fall dort beten darf, wo man sich niedergelassen hat. Jeder an seinem Standort. Jeder baut sich an seinem Standort auf einer Reise normalerweise ein Zelt auf, Möglichkeit zur Übernachtung auf. Insofern darf man dann dort beten, wo man sicher ist vor dem Regen und erst recht, wie gesagt, haben vor Kälte und Ähnlichem. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. 1058 in dieser Version heißt es, dass es an einem Freitag war. Diese zweite Überlieferung, dass es an einem Freitag war, heißt aber nicht, dass es das Freitagsgebet war. Das heißt nicht, dass es ein Freitagsgebet war, weil an jedem Tag finden 5 Gebete statt und es tut nichts zur Sache, ob es an einem Freitag war oder an einem anderen Tag war. Denn wenn es an einem Freitag war und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war auf Reisen, hat er kein Freitagsgebet verrichtet. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. 1059. Der Vater von Abu al-Malih berichtet, dass er in der Zeit des Abkommens von Hudaybiyah an einem Freitag ein Propheten sallallahu alaihi wasallam war und es so regnete, dass ihre Schuhe unten nicht einmal nass wurden. Daraufhin ordnete er ihnen an ihren Standorten zu beten. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist der Hinweis darauf, dass sogar leichter Regen ein Entschuldigungsgrund ist. Und hier erkennen wir die Einfachheit und die Erleichterung, mit der unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gesandt worden ist. Denn normalerweise würde man denken, dass nur ein Regen, der stark ist, oder ein Regen, der die Kleider nass macht, das heißt also nicht einfach nur leichter Sprühregen, sondern dass es dann schon stark wittert. Aber das ist nicht der Fall. Sondern nicht einmal die Schuhe nass. Wenn die Schuhe nicht einmal nass geworden sind aufgrund des Regens, oder vielleicht leichter Sprühregen, das war schon ein Grund dafür, zu Hause zu beten. Und natürlich gibt es dahinter auch eine Weisheit, denn wenn die Menschen aufgefordert werden, zum Gebet zu kommen und es dann stärker regnet, die Wahrscheinlichkeit ist da. Anders als wenn es gar nicht regnet. Aber wenn es eh schon regnet, dann kann das Wetter von einem auf den anderen Augenblick umschlagen. Insofern ist es eine Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, dass man auch in diesem Fall dann nicht warten muss, bis es stark regnet, oder wenn es schon leicht regnet, darf man schon den Leuten sagen, betet zu Hause. 208. Vom Gemeinschaftsgebet wegbleiben, weil die Nacht kalt oder regnerisch ist. Wir sehen hier, dass der Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala jetzt wieder nicht nur vom Freitagsgebet, sondern vom Gemeinschaftsgebet spricht. Er sagte, Babu Takhallufi anil Jama'a, weil eben das Freitagsgebet eine Form des Gemeinschaftsgebetes ist und diese Erleichterung, wenn sie für das Gemeinschaftsgebet gilt, auch für alle anderen Gemeinschaftsgebete gelten sollte. Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, 1060, Ibn Umar radiallahu anhuma ließ sich einmal in einer kalten Nacht bei Dajnan, ja, da muss da fehlt ein Nun, bei Dajnan nieder. Und Dajnan ist der Name eines Berges, der circa 6 Stunden Reiten von Makkah entfernt ist. Er ließ sich einmal in einer kalten Nacht bei Dajnan nieder. Dann ordnete er dem Gebetsrufer an, auszurufen, dass jeder an seinem Platz beten solle. Was für eine Barmherzigkeit. Hier sehen wir die Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wurde von dem Sahabi Ibn Umar radiallahu anhuma 1:1 übernommen. Ibn Umar radiallahu anhuma berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer kalten oder regnerischen in kalten oder regnerischen Nächten dem Gebetsrufer die Anweisung gab, jeder betet an seinem Platz, auszurufen. Hier sehen wir, dass die Illa, das heißt die letztendliche Ursache, mit der diese Erleichterung vom Gemeinschaftsgebet fernzubleiben, verknüpft ist, diejenige ist, dass es anstrengend ist, am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Und dann spielt es keine Rolle mehr, ob das der Regen war oder ob das die kalte Nacht ist oder die regnerische Nacht ist. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, As-Salat, den Muadzin ausrufen ließ, As-Salatu fir Rihal. As-Salatu fir Rihal. Das weist darauf hin, auch wenn es nicht hier eindeutig in dieser Überlieferung steht, dass man zumindest nach einer Ansicht statt Hayya al-Salah, denn Hayya al-Salah bedeutet auf, kommt zum Gebet, dass man da sagt, As-Salatu fir Rihal. Weil man ja die Leute gerade nicht zum Gebet in die Moschee aufrufen möchte, sondern man will ihnen sagen, bleibt, wo ihr seid. Deswegen sagt man As-Salatu fir Rihal, As-Salatu fir Rihal, Wallahu A'lam. Oder man sagt es danach, Hauptsache man sagt es, weil diese Überlieferungen sind nicht eindeutig, aber wir werden noch ein paar weitere sehen, inshallah ta'ala. In dieser Version heißt es, taban immer wenn bei Abu Dawud, das heißt in der Übersetzung, in dieser Version heißt es, das heißt, jetzt kommt derselbe Hadith, aber mit einer anderen Überlieferungskette, das heißt mit einer anderen Version, aber es geht immer noch um genau den haargenau gleichen Hadith, das gleiche Ereignis, nur eben auch anderweitig überliefert. Das hilft uns manchmal und gibt uns ein paar Informationen mehr. Und hier heißt es, auf einer Reise, wenn es eine kalte oder regnerische Nacht war. Das heißt, der Zusatz ist hier die Eigenschaft, dass dies auf einer Reise stattgefunden hat. Passt auch, weil es heißt ja, betet an euren Plätzen, ja, betet an euren Niederlassungen, wo ihr euch niedergelassen habt. As-Salatu fir Rihal. Insofern, aber ansonsten tut es nicht viel zur Sache. Denn auch wenn man in der Stadt ist und es regnerisch ist oder es ist kalt, ist man dann entschuldigt vom Gemeinschaftsgebet. 1061, Nafi' rahimahullah ta'ala sagte, Ibn Umar radiallahu anhuma rief bei Dajnan, also Dajnan ist wie gesagt einfach eine Ortschaft, der Name eines Berges, Ibn Umar radiallahu anhu rief bei Dajnan zum Gebet und sagte anschließend, dass jeder an seinem Platz beten solle. Hiernach erzählte er über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, dass er auch den Gebetsrufer anordnet, zum Gebet zu rufen und anschließend zu sagen, betet an euren Plätzen, wenn es eine kalte Nacht war oder eine regnerische auf der Reise. 1062. Nafi' rahimahullah ta'ala berichtet, dass Ibn Umar radiallahu anhuma in Dajnan in einer kalten und wir sehen hier, es sind die gleichen Ereignisse, die mit verschiedenen Isnad, mit verschiedenen Überlieferungsketten, die hier überliefert werden. Und nicht ohne Grund erwähnt der Imam das, rahimahullah. Sind immer feine Unterschiede. Schauen wir uns die nächste Überlieferung an, welcher Unterschied in dieser Überlieferung drin ist. Denn es kann nicht sein, dass der Imam das einfach so erwähnt. Nafi' berichtet, dass Ibn Umar radiallahu anhuma in Dajnan in einer kalten und windigen Nacht zum Gebet rief. Am Ende des Gebetsrufes sagte er, betet an euren Plätzen. Betet an euren Plätzen. Dann sagte er, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte dem Gebetsrufer in kalten oder regnerischen Nächten auch vor der Reise anzuordnen, auszurufen, betet an euren Plätzen. In dieser Überlieferung von Nafi' über Ibn Umar radiallahu anhuma befindet sich ein feiner Unterschied. Und zwar ist es hier in einer kalten oder windigen Nacht. Und hier sehen wir, dass die Entschuldigungen vom Gemeinschaftsgebet fern zu bleiben vielfältig sind und dass es nicht um den Regen alleine geht oder um die Kälte alleine geht, sondern es geht um das Prinzip, dass es anstrengend ist. Und dazu gehört auch die windige Nacht. Und der Beweis, dass Ibn Umar radiallahu anhu das genauso sah und dass er sich da nicht festgeklammert hat an diesen Beispielen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die ihm nur unterlaufen sind, zeigt das hier, weil er macht es in einer windigen Nacht, obwohl er sich beruft auf den Hadith, in dem es von kalten, regnerischen Nächten die Rede ist. Und deswegen sagen wir, dasselbe gilt auch für, wenn es statt Regen hagelt und ähnliches. Warum? Weil wir sagen, das Prinzip ist das gleiche, dann beziehen wir das auch auf diese anderen Fälle, wo es genauso anstrengend ist oder noch anstrengender ist. Und das ist eine Form von Qiyas, die hier Ibn Umar radiallahu anhu praktiziert. Denn er bezieht sich oder er wendet das Urteil des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ihm bekannt ist, auf einen Fall an, über den der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht geurteilt hat. Und warum? Weil eben die Ursache bzw. der Grund, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat oder gesagt hat, angeordnet hat, hier genau der gleiche ist. Ja. 1063 Nafi' rahimahullah ta'ala berichtet, dass Ibn Umar radiallahu anhuma, in der Überlieferung, die wir gerade eben gesehen haben, war noch ein weiterer Vorteil und Nutzen. Diese Überlieferung weist darauf hin, dass man diese Aussage Sallu fi rihalikum, betet an euren Plätzen, am Ende des Adans sagt. Das heißt, man sagt den Adan ganz normal auf und am Ende sagt man Sallu fi rihalikum, Sallu fi rihalikum. Und das passt auch, weil wenn man die Leute zum Gebet aufruft und Hayya ala Salah, ist es ja nicht, dass man die dazu aufruft, in der Moschee zu beten unbedingt, denn auch die entschuldigten Frauen und Kinder können zu Hause beten, auch wenn sie können ihr Gebet zu Hause verrichten, sie werden trotzdem dazu aufgerufen, unabhängig vom Ort. 1063, Nafi' berichtet, dass Ibn Umar radiallahu anhu in einer kalten, windigen Nacht zum Gebet rief. Das heißt, Ibn Umar rief selbst, ist auch interessant, und sagte: Hört, betet an euren Plätzen. Ala sallu fi rihal. Wahrlich, wenn es eine kalte oder regnerische Nacht war, ordnete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seinen Gebetsruf an, auszurufen: Hört, betet an euren Plätzen. Und diese Überlieferungen weisen auch darauf hin, dass es prinzipiell darum geht, den Leuten klarzumachen, dass sie nicht kommen brauchen. Ob man jetzt sagt, sallu fi rihal oder sallu fi rihalikum oder ala sallu fi rihal oder ala sallu. Dass all diese Sachen spielen keine übergeordnete Rolle. Hauptsache, die Leute verstehen, dass sie nicht zur Moschee oder zum Gebetsplatz erscheinen müssen. 1064, Ibn Umar r.a. sagte, der Gebetsrufer des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam rief dies in Medina in einer regnerischen Nacht und an einem kalten Morgen aus. Die Überlieferung ist Munkar. Und die nächste Überlieferung, Ibn Umar r.a. berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dabei auf der Reise sagte. Das heißt, in diesen Überlieferungen, also wenn man jetzt den Hadith 1064 sieht, von der Munkar ist, Munkar ist eine Form von Daif-Hadithen, die sind noch ein bisschen eine Stufe unten drunter. Das heißt aber nicht, dass es nicht andere Überlieferungen gibt, die das gleiche inhaltlich aussagen, sondern der Hadith-Gelehrte urteilt hier genau über die Überlieferung, die ihm vorliegt. Das heißt, wenn zwei Leute etwas überliefern, das selbe Ereignis, an dem sie teilgenommen haben, und beide erzählen dasselbe, kann die eine Überlieferung sahih sein und die andere daif sein, wenn man sie an sich betrachtet. Ich hoffe, dieser Punkt ist klar. Ansonsten, was auffällt, ist eben diese Aussage einem kalten Morgen. Einem kalten Morgen. Wallahu a'lam. Tayyib. 1065. Jabir radiallahu anhu sagte: Wir waren mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam auf einer Reise, als es anfing zu regnen. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Wer will, darf an seinem Lager beten. Und dies weist darauf hin, dass der Imam trotzdem in der Gemeinschaft betet, und wer sich ihm anschließen möchte, darf dies tun. Wer dies aber nicht möchte, ist davon befreit. 1066. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhumah sagte an einem regnerischen Tag zu seinem Gebetsrufer: Wenn du ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, gesagt hast, dann sag nicht Hayya ala Salah, auf zum Gebet, sondern Sallu fi buyutikum, betet in euren Häusern. Es war, als ob die Leute dies nicht mochten. Da sagte er: Dies hat schon jemand gemacht, der besser ist als ich. Das Freitagsgebet ist eine Pflicht, aber ich will euch nicht aus euren Häusern holen, sodass ihr im Schlamm und im Regen laufen müsst. Aus dieser Überlieferung von Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhumah entnehmen wir, dass er genauso wie Abdullah ibn Umar radiallahu anhumah der Ansicht war, dass diese Regelung, dass man vom Gemeinschaftsgebet fernbleiben darf, aus bestimmten Gründen nicht aufgehoben ist und immer noch Gültigkeit hat, denn sie haben ja danach geurteilt nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zweitens sehen wir, dass auch wenn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam diese Sache auf Reisen gemacht hat, so haben sie diese Sachen auch gemacht, wenn sie nicht auf Reisen war, wie zum Beispiel im Freitagsgebet. Und das Freitagsgebet ist zwar eine Pflicht, die noch höher angesiedelt ist, hierarchisch betrachtet, als die anderen fünf Pflichtgebete. Jedoch ist die Anstrengung dieselbe. Die Anstrengung, das Leid, das man erleidet, wenn man im Regen beten müsste oder bei Kälte oder bei einem Wind, derselbe. Es tut also nichts zur Sache, ob es das Freitagsgebet ist oder ein Wuchergebet oder Asrgebet oder irgendein anderes Pflichtgebet. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Insofern sehen wir diesen Qiyas auch sehr schön im Hadith von Abdullah ibn Abbas. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Tayyib. Und was wir auch erkennen können, und das ist auch ein wichtiger Hinweis, manche Leute sagen, für mich ist es einfach, zur Moschee zu kommen. Ich habe Stiefel, ich müsste deswegen nicht durch Schlamm laufen. Ich habe einen Regenschirm und brauche deswegen keine Angst davor haben, dass meine Kleider nass werden und ähnliches. Wir sagen, die Weisheiten hinter einer Regelung und hinter einer Erleichterung sind vielfältiger und größer als nur, dass man sich selbst betrachtet und seinen eigenen Zustand berücksichtigt. Und deswegen darf man nicht von sich auf andere schließen. Es kann sein, dass es anderen schwerfällt und die Regelungen gelten in diesem Fall für alle, denn es geht ja um das Gemeinschaftsgebet. Und diese Regeln gelten. Deswegen haben manche Ulama eindeutig gesagt, dass diese Regelungen, wie zum Beispiel, dass man aufgrund von Regen manchmal sogar Gebete zusammenfassen darf, dass diese Regelungen auch dann gelten, wenn zwischen manchen Muslimen und der Moschee ein überdachter Weg ist, sodass sie vom Regen geschützt sind. Warum? Weil wenn das für dich gilt, gilt das nicht für alle anderen. Es geht hier um das Gemeinschaftsgebet. Und deswegen, wenn diese Regel für die meisten Leute gilt oder alle umfasst, aber ein paar Leute ausnimmt, dann ändert das nichts an der Regel für diesen einen Muslim oder den anderen. Er profitiert ebenfalls davon. Wallahu tabarak ta'ala. Und deswegen, wenn ein Imam zum Beispiel in einer Moschee wohnen würde, beziehungsweise an einer Moschee wohnen würde, dann dürfte er, wenn es zum Beispiel zur Maghrib-Zeit stark regnet, auch wenn das jetzt nicht das Thema ist, aber wir wissen, wenn es zur Maghrib-Zeit regnet und man schätzt, dass es bis zur Isha-Zeit anhalten wird, dieser Regen, dann darf der Imam mit den Menschen zusammen das Isha-Gebet mit dem Maghrib-Gebet zusammenfassen zur Maghrib-Zeit. Und er braucht nicht sagen, ich bleibe in der Moschee sowieso, deswegen bete ich später das Isha-Gebet. Nein, er ist genauso entschuldigt wie die anderen auch, auch wenn er neben der Moschee oder über der Moschee wohnen würde. Das Freitagsgebet für Sklaven und Frauen. 209. 1067. In diesem Kapitel geht es darum, dass manche Leute vom Freitagsgebet entschuldigt sind. Tariq ibn Shihab berichtet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Freitagsgebet in der Gemeinschaft ist eine Pflicht für jeden Muslim, außer für vier. Für einen Sklaven, eine Frau, ein Kleinkind und einen Kranken. Abu Dawud sagte, Tariq ibn Shihab hat zwar den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen, aber nichts von ihm gehört. Beginnen wir mit dem letzten Satz von Imam Abu Dawud, rahimahullah. Tariq ibn Shihab, radiyallahu ta'ala anhu, wenn er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam keinen Hadith gehört hat, stellt sich die Frage, wie überliefert er hier den Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Die Antwort lautet, er sagte an Der Überlieferer sagt hier an. Das an bedeutet, er berichtet über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Genauso wie du heutzutage, wenn du in einer Sitzung bist und du erzählst etwas über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, heißt es nicht, dass du es von ihm direkt gehört hast, sondern du erzählst es über ihn und zwar indirekt. Und auch das ist hier der Fall. Er hat ja nicht gesagt, ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hören. Das ist die eine. Das heißt, wir sehen hier, gibt es eine Lücke in der Überlieferung. Aber trotzdem sagten Imam al-Nawawi und al-Hakim und al-Dhahabi und al-Albani rahimahumullah ta'ala, alle sagten, dieser Hadith ist sahih. Wie kann das sein? Die Antwort lautet, diesen Fall, diese Überlieferung gilt als geschlossen. Dieser Sanad gilt als geschlossen und man nennt diese Überlieferungsform Mursal al-Sahabi. Mursal al-Sahabi. Mursal bedeutet normalerweise, das ist die bekannte Definition davon, es gibt eine bekannte und eine unbekannte oder weniger bekannte. Die bekannte Version ist, dass man sagt, ein Mursal-Hadith bedeutet, dass ein Tabi'i etwas dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuschreibt, ohne dass wir wissen, von wem er das hat. Das nennt man Mursal. Das ist die bekannte Version und das ist die, worum es in vielen Hadithen geht. Also die spielt auch eine große Rolle und es gibt ganze Bücher davon. Es gibt eine Abu Dawud selbst, rahimahullah ta'ala, ein Buch heißt Al-Marasil, wo all das voll ist voller Überlieferung. Ihr kennt den berühmten Hadith von Asma, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei ihr eintritt und sie ihre Aura nicht komplett bedeckt hat, wo sie dann sagt, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann sagt, laut gerade dieser Überlieferung, wenn eine Frau erwachsen geworden ist, also die Geschlechtsreife erreicht hat, dann darf man von ihr nur dies und das sehen, dann zeigt er auf das Gesicht und die beiden Hände. Dieser Hadith ist Mursal und deswegen gibt es auch großen Ikhtilaf über diesen Hadith, weil die Ulama unterschiedliche Ansichten haben, wie man solchen Überlieferungen umzugehen hat. Denn wir wissen nicht, von wem der Tabi'i diese Überlieferung gehört hat. Es gibt eine zweite Form von Mursal, das ist einfach, dass eine Lücke in der Überlieferung stattfindet, vorhanden ist. Und hier haben wir etwas mit dem Mursal al-Sahabi. Das heißt, wenn ein Sahabi, das ist eine spezielle Form von Mursal-Überlieferung nach der unbekannten, weniger bekannten Version, wenn er hier, der Tariq, rahimahullah, radiallahu anhu, dem Propheten etwas zuschreibt, aber selbst es vom Propheten nicht gehört hat, alaihissalatu wassalam, dies ist eine spezielle Form von Mursal-Hadithen, die als authentisch gelten. Warum? Weil der Sahabi höchstwahrscheinlich über einen anderen Sahabi berichtet. Und da die Sahabe alle vertrauenswürdig sind, spielt diese Lücke in diesem Fall keine Rolle. Das Problem bei Mursal-Hadithen ist ja genau, dass wir nicht wissen, wer es ist und wir nicht wissen, ob wir ihm vertrauen können. Und deswegen müssen wir wissen, erstmal, wer ist das gewesen überhaupt? War es eine vertrauenswürdige Person oder weniger? Aber hier wissen wir, dass es ein Sahabi ist. Ein Sahabi berichtet über einen anderen Sahabi über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also wissen wir, es ist ein Sahabi und Sahabi sind alle vertrauenswürdig. Das heißt, das Problem, was wir haben, ist gelöst, auch wenn wir nicht wissen, wer es war. Und deswegen gibt es auch in manchen Überlieferungen, dass ein Tabi'i sagt, ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat mir berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies und das gesagt hat. Das ist auch für uns unproblematisch und diese Überlieferungskette gilt als geschlossen. In diesem Hadith nimmt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam vier Personen aus. Einmal den Sklaven. Der Sklave selbst, damals, liebe Geschwister, ist ja ein Mensch gewesen, der selbst Eigentum eines anderen war. Er war selbst Eigentum, das heißt, er hat seine Angelegenheiten selbst nicht in der Hand. Also wie soll man ihn dann verpflichten, etwas zu tun, wenn er selbst nicht freie Entscheidungen treffen kann? Deswegen ist er hier ausgenommen. Zweitens, eine Frau. Und damit sind praktisch alle Frauen vom Freitagsgebet und natürlich auch, wie wir wissen, vom Gemeinschaftsgebet ausgeschlossen, also sind befreit. sind vom Gebet befreit. Aber wenn sie teilnehmen, ihr Freitagsgebet ist gültig. Also wenn eine Frau sagt, ich will das Freitagsgebet verrichten, ist ihr Freitagsgebet gültig. Ein Kleinkind, damit ist jedes Kind Asabi, jedes Kind gemeint, das noch nicht die Geschlechtsreife erreicht hat, also noch nicht Baligh ist. Und ein Kranker. Der Kranke ist ebenfalls entschuldigt vom Freitagsgebet. Tayyib. Ich denke, wir sind jetzt hier, kommt ein neues Kapitel, deswegen machen wir an dieser Stelle bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala Stopp beim Hadith, beim Kapitel 210, im Hadith 1068. Und nächsten Mal, inshallah, machen wir hier weiter über das Freitagsgebet in den Dörfern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und eure virtuelle Anwesenheit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, sodass wir aus der Sitzung hervorgegangen sind mit gestärktem Iman, vergebenen Sünden und vermehrten guten Taten und unser Yaqin in Allah subhanahu wa ta'ala und den Yawm al-Akhir gestärkt ist. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Sitzung segnen, damit dieser Sitzung noch viele andere weitere Folgen, in denen wir hören, was Allah und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam zu sagen haben, denn das sind die Dinge, die unseren Iman stärken und uns Glückseligkeit in diesem Leben noch vor dem nächsten Leben verschaffen. Bi'idhnillahi ta'ala, wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.